Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Hey, so schön euch zu sehen. An diesem herrlichen Sonntag ganz herzlich willkommen in Ecclesia Church. In Ansbach, in Erlangen, hier in Nürnberg treffen wir uns, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Hey, wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig auch nochmal einen riesen Applaus geben? Wir sind eine Kirche an drei Standorten und viele Leute sind auch online mit dabei. Hey, so schön, dass du mit am Start bist. Wir glauben von ganzem Herzen, Gott hat ganz viel Gutes in diesem Gottesdienst für dich vorbereitet. Wir starten heute eine neue Predigtserie Team Jesus, Training for Team Jesus. Und wir wollen 6 Wochen lang darüber reden, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und Teil zu sein von seinem Team. Und bevor wir starten, möchte ich auch nochmal bekunden und sagen, ich freue mich über diese 21 Tage, die wir heute gemeinsam starten. Wir haben die 21 Tage in der Ecclesia Church jetzt bereits schon seit 13 Jahren. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, was wäre, hätten wir sie nicht. Ja, weil Gottes Arm bewegt sich wirklich durchs Gebet. Wir sind eine betende Gemeinde. Du bist ein Beter. Ja, ist immer wieder wichtig, das auszusprechen, auch über dein Leben. Und gemeinsam wollen wir wirklich Gott suchen am Anfang des Jahres, im Januar und dann auch immer noch mal am Ende der Sommerzeit, um so ein bisschen wirklich aus diesem spirituellen Tief herauszukommen, uns herauszukatapultieren. Ja, vielleicht, ich habe ja gehört, manche Leute gehen sogar in Urlaub und vergessen ihre Bibel, ja, oder beten gar nicht mehr oder so. Und da wollen wir dich wieder rausholen und sagen, hey, Jesus möchte dieses Jahr krönen mit seiner Gnade und mit seiner Freude, auch für dein Leben. Und da, genau, sind diese 21 Tage einfach Gold wert. Wir wollen gemeinsam beten, wir wollen gemeinsam glauben, dass Jesus das Frankenland liebt und dass er wirklich noch ganz, ganz viel Gutes vorbereitet hat für unser Land. Und deswegen, du wirst gebraucht. Deine Gebete sind kostbar, sind wichtig, sind gewichtig und machen echt einen Unterschied. Und dann möchte ich mich auch nochmal bedanken bei all den Leuten, auch bei Summer at Ecclesia, die gesprochen haben. Hey, wir haben so herrliche Leute gehabt, die hier gepredigt haben. Und ich habe gehört, wirklich aus allen Standorten, es war so stark. Leben sind verändert worden, Menschen haben sich bekehrt. Hey, vielleicht können wir all den Sprechern auch nochmal einen riesen Applaus geben. Also vielen, vielen Dank, dass du gepredigt hast. Und ich bin so, so stolz auf jeden Einzelnen. Und finde das echt klasse, dass ihr euch da einfach zur Verfügung gestellt habt, auch so mutig wart und Gottes Wort verkündigt habt. Das ist total der Hammer. Und heute starten wir mit dieser Predigtserie Team Jesus. Und ich habe mal so dieser ersten Predigt den Titel gegeben, Musterung. Sag mal Musterung. Musterung. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei einer Musterung warst. Wer von euch war schon mal bei einer Bundeswehrmusterung oder irgend sowas anderem, ja? Come on, ich auch und ich muss euch auch gleich was beichten. Ich war dort und ich bin durchgefallen, ja, bei der Bundeswehrmusterung. Also aber nicht so durchgefallen, so nach dem Motto, naja, für einen Offizier hat es nicht ganz gereicht, sondern ich meine so richtig durchgefallen. Die Bundeswehr hat mich angesehen und gesagt, das lassen wir lieber mit dem Herrn Kruse. Dann gab es den Tauglichkeitsgrad 5, ja, T5. Ja, es ist jetzt kein VW-Bus, sondern es ist durchgefallen bei der Bundeswehr. Nicht verwendungsfähig, untauglich für den Wehrdienst, stand dann da drunter. Ja. Und das ist ja schon eine ganz besondere Form der Ablehnung, ja, die man da in jungen Jahren erlebt. Aber ist okay, ich bin drüber weggekommen. Halleluja. Aber es ist schon interessant, also diese ganze Musterung, das war bei mir in Berlin, da in Köpenick, musste ich dorthin und dann steht man da vor so einem Amtsarzt, ja, wie der Herr einen schuf, in Unterhose und noch weniger und dann hat der einen da gemustert und untersucht, ja, und du hast das Gefühl, nach 15 Minuten wusste der mehr über mich als meine eigene Mutter, ja, und dann ging es los, also Schulter kaputt, ja, die Füße platt, die Hüfte schief, der Rücken hat offenbar innerlich auch schon gekündigt Und da ging er so seine Liste durch. Und dann, da hast du keine Würde mehr. Und dann am Ende so, ja, sorry, reicht nicht. Und ich so, ja, wie reicht nicht? So ein bisschen Essen ausfahren in der Kaserne oder so, reicht nicht? Nee, reicht nicht. Bleib zu Hause. Und ich hatte Sportleistungskurs, ich bin dann zu meinen ganzen Kumpels, die hatten alle T1, ne? Hab ich gesagt, ey Leute, ich hab T5 und so. Die so, wie willst du dein Abi schaffen in Sport? Ja, ich so, ja, der Herr wird mir schon helfen, ihr werdet sehen. Ich hatte damals auch wirklich eine kaputte Schulter und so. Ich weiß auch damals, der hat gesagt, ja, heben Sie mal Ihren Arm. Da habe ich meinen Arm gehoben. Hat er gesagt, ja, hör. Wieso? Sag ich, ja, hör. Da habe ich gesagt, es ist schon das Ende der Fahnenstange. Ja, hör, komm. Da hat er gesagt, komm, Arm wieder runter, bringt nichts. Aber ich wollte dann eh lieber zur Bibel greifen als zum Gewehr. Halleluja. Und hab dann gesagt, gut, dass ihr mich in Ruhe lasst. Aber ich wurde ausgemustert. Also, das mal zum Punkt Musterung. Und warum erzähle ich die Geschichte? Weil manchmal, wenn wir jetzt über Musterung reden, sitzen vielleicht einige hier und denken sich, na ja, Gott, der guckt ja auch ganz genau hin. Ja? Der bemustert einen auch und der schaut einen auch an. Und ich sage dir, ja, das tut er. Und alle Menschen bekommen das gleiche Urteil. Denn wir haben alle gesündigt und verpassen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben könnten. Also wir alle haben versagt, wir alle haben gesündigt und wir sind alle als untauglich befunden und dürfen nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Aber vor 2000 Jahren sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus. Er ist am Kreuz für dich gestorben, der Taugliche für den Untauglichen. Und jetzt hat er seine Untauglichkeit auf dich genommen und gab dir seine Tauglichkeit. Die Bibel sagt, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden würden in ihm. Weißt du, das Kreuz ist ein ziemlich unfairer Tausch. Er nahm deine Sünde und gab dir seine Gerechtigkeit. Und jetzt sind wir gerecht. Jetzt sind wir heilig. Jetzt sind wir als tauglich befunden worden. Nicht, weil wir gut sind. Nicht, weil wir alles beieinander haben, nicht weil wir alles gecheckt haben und religiös sind und irgendwie brav sind und nett sind. Nein, sondern weil er es vollbracht hat am Kreuz. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Der Gerechte für den Ungerechten. Der Sündlose für den Sünder. Und er gab dir seine Tauglichkeit, okay? Von daher möchte ich dir sagen, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast oder vielleicht auch heute anvertraust in Jesu Namen, dann wirst du Teil von Team Jesus. Und in diesem Team geht es nur um ihn. Es geht um Jesus. Er ist unser Herr. Er ist unser König. Und wenn er uns einlädt, ihm nachzufolgen und sagt, hey, folgt mir nach, dann, verstehst du, dann bedeutet es nicht, dass unser Leben auf einmal, alles wird einfach, alles wird nett, alles wird schön. Gehst du nur von Höhe zu Höhe und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Sondern, ja, es wird der Hammer. Das Leben mit Jesus ist die Freude. Es ist der absolute, absolute Oberhammer. Und das Schönste, was mir in meinem ganzen Leben jemals passiert ist, ist der Tag, als er mich errettet hat. Aber es bedeutet nicht, dass es einfach wird. Es bedeutet nicht, dass es leicht ist. In dem Sinne von, naja, das kriegst du jetzt irgendwie hin. Nein, nein, sondern Jesus nachzufolgen. Jesus sagt selber in Matthäus 16, 24, er sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Er nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Weißt du, das Kreuz, das ist ein Hinrichtungsinstrument. Wenn du damals gelebt hast in der Antike und du hast einen Mann gesehen mit einem Kreuz auf dem Rücken, dann wusstest du, dieser Mann, den wirst du ein paar Minuten später nicht mehr sehen, weil er hingerichtet wurde, weil er gestorben ist. Und deswegen die Einladung Jesu heute an jeden Einzelnen von uns, um Teil seines Teams zu werden. Die Einladung lautet, der Werbestand Jesu, da oben würde ein Riesenplakat draufstehen, da steht drauf, komm und stirb. Komm und stirb. Jesus lädt, Halleluja, hört sich doch cool an, oder? Komm und stirb. Ja, warum? Weil für Jesus zu leben lohnt sich. Es lohnt sich für ihn zu leben und es lohnt sich für ihn zu sterben. Und weißt du, ich glaube, jeder Mensch ist auf der Suche nach etwas, für was es sich zu leben lohnt und für was es sich zu sterben lohnt. Jeder Mensch. Und ich sag dir, es lohnt sich für den zu leben, der sein Leben für dich gab. Und er lädt dich ein und wir wollen da gemeinsam heute drüber reden, weil ich freue mich einfach über diese neue Predigtserie, die nächsten 6 Wochen. werden wir darüber reden. Es wird immer einen Bibeltext geben. Und als dein Pastor möchte ich dich ermutigen, die nächsten 6 Wochen, bring deine Bibel mit in den Gottesdienst. Und mit Bibel meine ich wirklich so ein Buch mit Buchdeckeln, ja, irgendwie sowas. Wenn du keine Bibel hast, dann geh zu deinem Connect-Stand an deinem Standort, die geben dir und die schenken dir gerne eine Bibel. Aber vielleicht bitte denk dran, Woche für Woche lass uns unsere Bibel mitbringen. Hey, kriegen wir das hin? Ja? Und dann ist es, ich sag dir, warum das cool ist, weil dann kannst du so richtig die Bibelstelle aufschlagen und dann kannst du so richtig mitlesen und so. Und dann kannst du da an der Seite rumkrakeln und ein Ausrufezeichen hinmachen oder so betende Hände hinmalen. Und dann kannst du, wenn du zu Hause bist, ach ja, wo war das nochmal? Ah, da oben rechts in der Ecke. Ja, Johannes 19. Ah, da, ja, stimmt. Musterung. Da reden wir heute drüber. Und von daher, bitte, bitte denk an deine Bibel in die nächsten 6 Wochen. Und es gibt auch immer die Ecclesia-App. Und dort findest du alle Bibelstellen. Auch für deine Kleingruppe dann, wenn wir im Kleingruppensemester starten, da kannst du immer alles nachlesen und es wird der Hammer. Ich freue mich so sehr über das, was Gott vorbereitet hält. Und wir starten mal durch. Also bei einer Musterung passieren 3 Dinge und genau über diese 3 Dinge möchte ich heute reden. Das sind so meine 3 Punkte. Das erste ist, du hörst einen Ruf, du bekommst einen Auftrag und du leistest einen Eid. Du legst ein Versprechen ab. Und über diese 3 Dinge möchte ich reden, der Ruf, der Auftrag und den Eid. Das erste ist, hör den Ruf, der alles entscheidet. Hör den Ruf, der alles entscheidet. Jesus lädt dich ein. Hör seinen Ruf. Johannes 19, Vers 28 bis 30. Wir wollen mal gemeinsam lesen. Johannes 19, das 4. Evangelium im Neuen Testament. Dort schreibt Johannes, Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Isopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Also Johannes nimmt uns hier hinein in die Kreuzigung Jesu, in eigentlich den letzten Atemzüge Jesu am Kreuz. Und das hat so viel damit zu tun, mit diesem Ruf, weil Jesus hat am Kreuz etwas ausgerufen. Er hat etwas ausgerufen, was für dein und für mein Leben von äußerster Relevanz ist. Und er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und es ist so wichtig, dass wir darüber reden, denn wenn wir Jesus nachfolgen, dann musst du wissen, dass Jesus es vollbracht hat. Jesus hat die Nachfolge überhaupt erst möglich gemacht durch seinen Tod am Kreuz. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann geht es um ihn, dann ist er derjenige, der uns ruft. Dann ist er derjenige, der uns einlädt, ihm nachzufolgen. In der Nachfolge geht es nicht zuallererst darum, was ich leiste, was ich tun kann und was ich vollbringen soll für ihn. Sondern es geht zuerst darum, dass ich erkenne, was er bereits für mich vollbracht hat. Anders ausgedruckt, in der Nachfolge geht es nicht zuerst darum, dass du Jesus liebst, sondern es geht darum, dass du erkennst, wie sehr er dich liebt. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Denn wenn, und ich glaube, viele von euch erleben auch Druck, vielleicht erlebst du Druck auf der Arbeit, ja, Leistungsdruck, vielleicht Performance, ja, du denkst, ey, bei mir auf der Arbeit muss ich immer abliefern. Vielleicht auch bei dir, vielleicht merkst du auch, ja, in der Familie, mit den Kindern, mit dem Haushalt, mit den Aufgaben, Schule, Kindergarten, andere Dinge, einfach wo du gerade drin, du erlebst vielleicht so viel Druck und dann kommst du zu Jesus und dann denkst du, er legt dir auch diesen Druck auf. Und dann denkst du, du kommst zu Jesus und jetzt musst du irgendwie religiöser sein, jetzt musst du nett sein. Jetzt musst du dich irgendwie verhalten, damit er dich annimmt. Und ich möchte dir sagen, das ist eine Lüge. Jesus nimmt dich an, aber er lässt dich nicht, wie du bist. Heiligung kommt aber nicht zuerst, Zuerst kommt sein Ruf und sein Ruf lautet, komm wie du bist. Komm wie du bist, komm mit deinen Süchten, komm mit deinen Problemen, komm mit deinen Sünden, komm mit deinem Rucksack voller verkorkster Vergangenheit, Gegenwart, komm einfach wie du bist. Jesus kommt klar mit dir. Aber wenn du zu ihm kommst, verändert er dich, macht er dich neu. Aber du musst nicht vorher dich verstellen, du musst nicht vorher irgendwas sein oder probieren, etwas zu sein, was du nicht bist, sondern du darfst kommen, wie du bist. Das ist das Evangelium. Warum? Weil Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Jesus hatte am Kreuz etwas ausgerufen, tetelestai. Ja, im Altgriechischen ist es nur ein Wort. Im Deutschen sind es drei Wörter. Es ist vollbracht. Er ruft aus tetelestai und tetelestai bedeutet, hey, Jesus hat etwas zu Ende gebracht. Er hat etwas vollendet, er hat etwas abgeschlossen und etwas erfüllt. Was hat Jesus vollendet? Jesus hat etwas vollendet, was in der gesamten Bibel sich aufbaut. Es beginnt im Exodus, es zieht sich über die Patriarchen und über die Propheten und über die ganze Geschichte Israels. Und es findet den Gipfel am Kreuz, wo Jesus etwas vollbracht hat, denn er war das eine reine, fleckenlose Lamm Gottes. Er war derjenige, auf den Israel gewartet hat. Der Messias, auf den sie gehofft haben, ist gekommen. Gott sandte seinen Sohn und sein Sohn ist am Kreuz gestorben. Und er ruft aus in der schwersten Stunde seines Lebens, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Der Preis der Sünde wurde bezahlt. Das Blut, es wurde gebracht. Der Weg, er wurde freigemacht. Der Vorhang, er wurde zerrissen und zwar von oben nach unten. Wir Menschen dürfen nun zu Gott kommen. Mit Freimütigkeit in die Gegenwart Gottes durch das vergossene Blut Jesu. Ey Leute, und das ist so wichtig, weil Nachfolge beginnt nicht mit deinem Einsatz, sondern mit deinem Vertrauen, dass er es bereits vollbracht hat. Es beginnt nicht damit, dass du etwas vollbringen musst, sondern dass du im Vertrauen etwas annimmst, was Jesus Christus bereits für dich tat. Und wenn du die Reihenfolge vertaust, dann wird aus der guten Nachricht ein guter Ratschlag. Ein religiöses, frommes Gelaber, eine Performance und der Glaube wird nicht zur Befreiung, sondern zur Last. Und dann versuchst du dir etwas zu verdienen, was dir nur Gott schenken kann in Christus. Und deshalb steht am Anfang der Nachfolge Jesus, sein vollbrachtes Werk am Kreuz und nicht deine Leistung. Und das ist entscheidend. Und ich sag dir, Gott ist da. Er liebt dich. Er sandte seinen Sohn für dich und er ruft dich in sein Team. Und jetzt denkst du, ja, wow, okay, ich darf kommen, aber vielleicht fühlst du dich trotzdem unvermögend. Vielleicht denkst du, aber ich bin so schwach. Vielleicht denkst du, aber ich habe keine Gaben oder was soll Jesus denn jetzt mit mir anfangen? Ja, danke für das Kreuz, Jesus, danke, dass du mir meine Sünden vergibst, aber kannst du so jemanden wie mich wirklich gebrauchen? Bin ich überhaupt suitable? Bin ich überhaupt kann ich überhaupt in das Team Jesu kommen? Kann Jesus überhaupt was mit mir anfangen? Dwight A. Moody, ein ganz bekannter Evangelist, der hat mal gesagt, Gott hat keine Kinder, die zu schwach sind, aber sehr viele, die zu stark sind, als dass er sie gebrauchen könnte. Ich sag das nochmal. Gott hat keine Kinder, die zu schwach sind, aber sehr viele, die zu stark sind, als dass er sie gebrauchen könnte. Weißt du, um ins Team Jesu zu kommen, braucht es keine Stärke. Es braucht Demut. Ehrlich gesagt, es braucht Schwäche. Beim Reich Gottes ist alles umgedreht. Weil wenn du schwach bist, ist er stark. Und wenn du stark bist, dann muss er dich erstmal demütigen, damit du schwach wirst. Und dann kann er dich gebrauchen. Und das sehen wir überall in der Bibel. Überall in der Bibel. Da gibt es keine Ausnahmen. Ja? Schaut euch mal in der Bibel an, wen Gott alles gebraucht hat. Noah war ein Trinker. Abraham war zu alt. Isaac war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Josef wurde von seiner eigenen Familie verkauft. Boah, da brauchst du jetzt mal einen Live-Kurs, Alter. Überleg mal, deine eigene Familie verkauft dich. Mose hat jemanden totgeschlagen und stotterte. Gideon hatte Angst. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia war zu jung, David hatte eine Affäre und ließ einen unschuldigen Mann umbringen, Elia war depressiv und wollte sich das Leben nehmen. Jesaja predigte 3 Jahre lang barfuß und nackt. Jona rannte weit weg von Gott. Naomi war eine Witwe. Hiob hat alles verloren, was er hatte. Johannes, der Täufer, aß Heuschrecken und trug einen Mantel aus Kamelhaaren. Petrus verleugnete Jesus 3-mal, also nicht nur 1-mal, 3-mal. Die Jünger schliefen ein, als Jesus sie am dringendsten brauchte und sie beten sollten. Martha war gestresst. Zachäus war zu klein und hat Geld unterschlagen. Die Frau am Jakobsbrunnen war 5-mal geschieden. Paulus hat Christen verfolgt. Timotheus hatte Magenprobleme. Und Lazarus war tot. Und alle hat Gott gebraucht zu seiner Ehre. Halleluja. Willkommen im Team Jesus. Willkommen im Team Jesus. Hör seinen Ruf. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist ein Siegesruf. Und er lädt dich ein, diesen Siegesruf wirklich anzunehmen für dein eigenes Leben. Ihm zu vertrauen. Das zweite ist, wir haben einen Auftrag, bete für einen mehr, 21 Tage lang ab heute. Bete für einen mehr, bete für einen mehr. Bei deiner Musterung bekommst du einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag von Jesus bekommen, es ist der Missionsauftrag, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Macht sie zu Jüngern, ja, tauft sie. Auf dem Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch gegeben habe. Und sehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende dieser Welt. Und das ist die Verheißung. Jesus ist bei all dem mit uns. Er gibt uns die Kraft, das zu leben. Aber der Missionsauftrag ist kein Missionsauftrag gerichtet an Pastoren und Missionare und irgendwelche bezahlten Vollzeitchristen. Sondern er richtet sich an jeden Einzelnen von uns. Du hast einen Auftrag bekommen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, jeder Mensch sehnt sich nach einem Auftrag. Wir brauchen das. Wir brauchen Auftrag. Und du hast einen Auftrag im Team Jesus. Und dieser Auftrag lautet, hey, lass uns Menschen erreichen und sie zu Jüngern machen. Wir haben einen Auftrag. Hey, wir feiern nicht einfach nur so Gottesdienst, okay? Das ist kein Konzert mit Ansprache. Sondern wir erheben den auferstandenen Christus. Wir machen Jesus groß in unseren Städten. Und Sonntag für Sonntag rufen wir Menschen auf und sagen, hey, gebt euer Leben Jesus, ja? Lasst euch versöhnen mit Gott. Hey, wir alle haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag und wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Als Kirche, wir wollen gemeinsam wachsen durch Kleingruppen. Wir wollen, dass Menschen ihre Bestimmung entdecken durch Next Steps und wir wollen gemeinsam diese Welt verändern. Durch das Dream Team. Menschen, die gesagt haben, hey, ich diene dem Leib Jesu, ich diene der Familie Gottes. Und ich glaube, wenn wir das verlieren, Leute, wenn wir diesen Auftrag verlieren, Bonhoeffer hat es mal so gesagt, Kirche hat ihre Bestimmung niemals in sich selbst, sondern sie ist immer nach außen gerichtet. Es ist immer ein externer Fokus, die Kirche braucht. Denn wenn die Kirche sich um sich selbst dreht, dreht sie sich in den Boden und ist irgendwann nicht mehr zu sehen. Und wir haben einen Auftrag, Church. Und weißt du, du bist Gemeinde. Du bist Ecclesia Church. Ecclesia Church ist nicht ein Raum, wo wir hingehen. Sondern du und ich, wir sind Gemeinde. Und wir können die Vision der Gemeinde, den Missionsauftrag Jesu nur leben, indem jeder Einzelne sie lebt. 21 Tage des Gebets lebt nicht durch ein Programm, sondern es lebt dadurch, dass eine Gemeinde 21 Tage lang betet und Gott sucht. Und ob du kommen kannst oder nicht, manchmal ist es nicht möglich, Familie oder Beruf oder so. Hey, aber dann bete zu Hause. Bete mit, bete den Gebetsfokus mit. Wir haben diese Zettel hier und ich möchte dich so bitten, dass du für die 21 Tage lang für eine Person betest. Eine Person, die dir nah am Herzen ist, aber weit weg ist von Gott. Eine Person, nah an deinem Herzen, weit weg von Gott. Und dass du anfängst, für sie zu beten, 21 Tage lang. Schau, was Gott tut. 21 Tage lang ein Name. Keine Ahnung, Brigitte, Hans-Martin, Yusuf, ich weiß es nicht. Attacke, Leute, Attacke. Und lass uns für diese Menschen beten und schau, was Gott mit deinem Herzen tut, während du betest. Und wir beten, Gott, öffne Hans-Martins Augen, Herr, dass er dich erkennt, Jesus. Dass er deine Liebe erlebt, Herr. Und vielleicht ist es Menschen, vielleicht ist es dein eigener Sohn, deine Tochter, Leute in deiner Familie. Vielleicht sind es deine Nachbarn, Freunde von dir, wer auch immer es ist. Nimm die eine Person, sie ist nah an deinem Herzen, aber weit weg von Gott. Warum machen wir das? Weil dieses Leben endet nicht mit diesem Leben. Es gibt nicht nur ein Leben, es gibt zwei. Du lebst nicht nur einmal, du lebst zweimal. Nach diesem Leben gibt es noch ein Leben. Und jeder Mensch verbringt die Ewigkeit entweder im Himmel oder in der Hölle. Es gibt keine Grauzone, es gibt nichts dazwischen, irgendwie was Nettes, so ein nettes Zwischending für nette Menschen. Sondern wir alle werden vor Gott stehen. Und ehrlich gesagt, ich möchte so viele Menschen wie möglich mit hineinnehmen ins Gottes Reich und ihnen von der Liebe Jesu erzählen. Und es beginnt aber damit, dass wir wirklich beten und dass wir die Seelen wirklich so vor Gott bringen in der Fürbitte und sagen, Jesus, komm und rette du meinen Sohn, meine Tochter, vielleicht ist es dein Vater, deine Mutter, wen auch immer, und schau, was Gott tut, weil Gott erhört Gebet. Er ist der Hörer des Gebets. Sein Arm ist nicht zu kurz, um zu retten, sagt die Bibel. Und deswegen wollen wir wirklich Attacke machen. Du kannst diesen Namen hier raufschreiben, ja? Und dann am besten so abschneiden und dann diesen Zettel irgendwo hin tun, wo du ihn immer wieder siehst. Ja, also wenn Hans-Martin dein Arbeitskollege ist und direkt neben dir sitzt, das macht es wahrscheinlich nicht Sinn, da gleich seinen Namen irgendwie bei deinem Laptop da ranzukleben, weil der Hans-Martin fragt sich, warum steht da eigentlich mein Name bei meinem Kollegen 3 Wochen lang? Ja, ja, Hans-Martin, ich bete für dich. Ist cool, kannst du machen, finde ich gut. Aber vielleicht, keine Ahnung, im Badezimmer, ja, neben deinem Spiegel, ja. 2 Minuten morgens, 2 Minuten abends, du siehst den Namen und fängst an zu beten. Irgendwo, 21 Tage lang, lasst uns beten für den einen. Die eine Person, nah an deinem Herzen, aber weit weg von Gott. Amen. Amen. Und das dritte ist der Eid. Come on. Wir wollen öffentlich dazu stehen. Okay? Das ist echt so. Wenn wir im Team Jesus sind, ey, da müssen wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, hey, das bekenne ich öffentlich. Ich gehöre zu Jesus. Er ist mein Herr. Er ist mein Retter. Lass dich taufen. Lass dich taufen. Oh, das ist so wichtig, dass du dich taufen lässt. Das ist so cool, weil Jesus ist in aller Öffentlichkeit nackt an einem Kreuz für dich gestorben. Überleg mal. Diesen Schwamm, den man Jesus in den Mund gehalten hat, Theologen sind sich sicher, diesen Schwamm, den haben die römischen Soldaten vorher benutzt, um sich damit ihren Hintern abzuwischen. Es war eigentlich so ein Schwamm, den man für die Notdurft gebraucht. Dieser wurde in Essig getaucht, in seinen Mund gehalten. Menschen haben sich über Jesus lustig gemacht. Jesus Christus ist in aller Öffentlichkeit für dich und für mich gestorben. Und was Taufe bedeutet ist, in aller Öffentlichkeit stelle ich mich zu dem Mann, der in der Mitte hing. Und ich sage, Jesus, du bist mein Herr. Ich schäme mich nicht, vor der unsichtbaren und vor der sichtbaren Welt, dich meinen Retter zu nennen. Oh, er liebt dich so sehr. Ey, und weißt du, wenn wir das bekennen, was ist der eine nächste Schritt, der dran ist für dich in deiner Nachfolge? Welcher eine Schritt ist wichtig? Welcher eine Schritt ist wichtig? Den du und ich, den wir gehen können. Das lateinische Wort, was damals gebraucht wurde, ich habe mir das hier mal aufgeschrieben, das war das Wort Sacramentum. Und es wurde damals gebraucht. Es war kein Kirchenwort, sondern es war ein Fahneid des römischen Rekruten. Ja, es war der Moment der Einschreibung. Der Rekrut schwor, ich diene treu, ich desertiere nicht, ich scheue den Tod nicht, ich werde für den Kaiser mein Leben lassen, ich werde für ihn kämpfen und so weiter und so fort. Und das war dieses Wort Sacramentum. Nun, der erste Kirchenvater, Tertullian, der hat auf Latein, der hat dieses Wort Sacramentum genommen und hat es auf die Taufe gemünzt. Ist krass, oder? Also was vorher ein Fahneneid war von römischen Soldaten auf den Kaiser, ewige Treue zu schwören, nimmt jetzt der Kirchenvater Tertullian das gleiche Wort und münzt es auf die Taufe. Und sagt, das ist das, was Taufe bedeutet. Es drückt aus, weißt du, allein die Handlung der Taufe beschreibt das Evangelium in der allereinfachsten Form. Was passiert, indem ich untergetaucht werde und wieder herauskomme? Jesus ist gestorben und er ist wieder auferstanden und er lebt. Genauso werde ich untergetaucht, meine ganze Schuld, mein ganzes altes Leben, und ich komme aus dem Wasser wieder hoch und ich darf jetzt wandeln in der Neuheit des Lebens mit Christus. Römer 6, Vers 4, wir sind mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das bedeutet, so wie Jesus gestorben ist, so stirbst du auch durch die Taufe. Und so wie er auferstanden ist, so stehst auch du auf. Ja, das ist symbolisch. Und wandelst jetzt in einem neuen Leben mit Jesus. Das ist so wichtig. Hey Leute, wer noch nicht getauft ist in der Ecclesia Church, lass dich taufen. Am 4. Oktober. Du hast genug Zeit. Aber schieb es nicht auf die lange Bank. Das ist das Lieblingsmöbelstück des Teufels. Ja? Sondern geh es an. 4. Oktober. Lass dich taufen. An jedem Standort haben wir Taufe. Und ich glaube, es wird eine Hammertaufe. Ich habe jetzt schon am ersten Gottesdienst so viele Leute, die zu mir gekommen sind, gesagt, Pastor, ich lass mich jetzt taufen. Lass dich taufen. Und geh es. Hey, du hast doch Zeit, okay? Du hast doch über einen Monat Zeit, deine ganzen Leute einzuladen oder was auch immer. Lass es nicht verstreichen, ja, lass dich taufen. Willkommen im Team Jesus. Willkommen in der Nachfolge. Und es ist so, so stark. Und ich lade dich einfach ein, einfach dort, wo du bist, lass uns einfach mal die Augen schließen. Bereits am Ende der Predigt und das, auch beinahe des Gottesdienstes angelangt, aber es ist so wichtig, dass du das verstehst. Ja, es gibt einen Ruf. Ja, es gibt einen Auftrag. Und ja, wir dürfen auch etwas öffentlich bekennen. Oh, Halleluja. Welcher Schritt ist für dich dran? Welcher Schritt ist für dich dran? Vielleicht ist für dich der erste Schritt dran, den Ruf. Ja, du sagst Ja zu diesem Ruf. Vielleicht ist es das Zweite, du sagst Ja nochmal neu zum Auftrag und sagst, ja, Jesus, ich werde jeden Tag für eine Person beten. Jeden Tag für meine eine Person. Oder vielleicht ist es drittens, dass du diesen Schritt gehst, der Taufe, und sagst, Jesus, ich möchte nach außen hin bekennen, was du innerlich in mir getan hast. Du hast mich verändert und neu gemacht und alle Welt soll es hören. Ich gehöre dir. Hey, und wenn dieser Ruf heute an dich ergeht und du sagst, Konsti, ich möchte diesen allerersten Schritt heute gehen, ich möchte Jesus bitten, dass er mir meine Sünden vergibt, ich möchte ihn bitten, dass er mich reinwäscht durch sein Blut, ich möchte heute das allererste Mal Ja sagen zu Jesus und ihn bitten, dass er mich heute annimmt, dass er mir vergibt, dass er mich neu macht. Hey, während alle Augen geschlossen sind, einfach dort, wo du sitzt. Ich möchte gerne ein Gebet mit dir sprechen. Du kannst dieses Gebet gerne nachsprechen. Aber damit ich sehe, für wen ich bete, heb doch einmal mal kurz deine Hand und sag, ja, hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Jesus, rette mich. Jesus, ich höre deinen Ruf. Danke, 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 danke. Wer ist noch alles da? Sag, Jesus, danke, danke, danke. Oh, so viele Menschen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ihr könnt die Hände gerne runternehmen. Komm, lass uns gemeinsam beten. Dort, wo du sitzt, sag, lieber Herr Jesus, rette mich, vergib mir meine Schuld, mach mich neu. Ich bekenne mich schuldig, aber danke für das Kreuz. Danke, dass du alles vollbracht hast. Jesus, ich sage Ja zu dir. Sei du mein Herr und mein Retter. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, komm, wir geben Jesus mal einen Riesenapplaus, oder? Er ist würdig! Er ist würdig!
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.